Einmal noch kurz vorab, die Hermine ist heute nicht da. Ihr seht, sie ist, glaube ich, den Herbert holen. Schönen Gruß von Hermine und Herbert. Dem Herbert, die OP ist soweit gut gegangen, es geht ihm gut, er hat keine Schmerzen mehr und er darf nach Hause und er bedankt sich für alle Gebete. Ich lese noch den Predigttext aus Apostelgeschichte 2, ab Vers 37. Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz und sie fragten ihn und die anderen Apostel: Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete ihnen: Kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Zusage Gottes gilt euch und euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind, allen, die vom Herrn, unserem Gott, berufen werden. Und Petrus predigte noch lange weiter und forderte seine Zuhörer immer wieder auf: Rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Wege ist. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde, insgesamt etwa 3000 Menschen. Sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel verbrachten viel Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden.
Das Kommen des Heiligen Geistes, die erste Predigt von Petrus und die Zusammenkunft der ersten Gemeinde. Das ist das, was in Kapitel 2 im Grunde genommen geschieht. Petrus begann seine Verkündigung in der Öffentlichkeit mit der Auferstehung, die von vielen Menschen gesehen wurde, in der oder erlebt haben, den Auferstandenen. Aber sie haben auch erlebt den Petrus, der etwas wankelnder war, der etwas stolpernd unterwegs war. Einer, der Jesus noch vor der Kreuzigung verleugnet hat und sagte: Herr, oder zu den Leuten: Den kenne ich gar nicht. Und er wurde wieder und wieder gefragt und er sagte immer wieder: Den kenne ich doch gar nicht. Und nun ist Petrus einer von denen, der irgendwo, ja, Mut hatte. Warum? Stellt sich die Frage, warum hatte er denn jetzt plötzlich so viel Kraft, so viel Mut, so viel Energie, um das Wort Gottes zu verkündigen? Und als Mensch hat er sich wahrscheinlich gefragt: Was denken jetzt die anderen? Oder? Geht es nicht uns manchmal so, wenn wir fallen, wenn wir Fehler im Leben machen, dass wir uns dann erstmal eine Weile auf dem Boden halten und Angst haben, abzuheben? Mit den Gedanken: Was werden die anderen denken? Jesus hatte Petrus wiederhergestellt. Der Heilige Geist war gekommen, so wie es verheißen wurde, und hatte ihn zu einem demütigen, unerschrockenen Nachfolger Jesu gemacht. Seine Zuversicht kam von dem Heiligen Geist und er war erfüllt von dem Ereignis, von dem wir letzten Sonntag gehört haben, die ersten 36 Verse der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Und nun war er einer, der mächtig und dynamisch am Predigen war. Und was predigte er? Er predigte das Evangelium. Und wir sehen und lesen in den ersten Abschnitt, in den Versen 31 bis 36, versucht der Apostel Petrus, das Evangelium zu erklären. Gott spricht uns Vergebung zu, egal was und wie wir waren, was wir gemacht haben. Und er möchte uns wiederherstellen. Er möchte uns gebrauchen für sein Reich, für seine Gemeinde, für seine Aufgabe. Und das sehen wir hier. Petrus erklärt den Menschen, warum sie auf das hören sollten, was die Gläubigen ihnen bezeugten. Denn das, was im Alten Testament über Jesus gesagt wurde, war eingetroffen. Es hatte sich erfüllt. Jesus war tatsächlich der Christus. Er war der, den Gott von den Toten auferweckt hat, und sie wurden von dem Auferstandenen verändert, buchstäblich. Sie haben Jesus, den Lebendigen, erlebt. 40 Tage sind sie mit ihm, immer wieder haben sie ihn begegnet und gesehen, dass es Gott war. Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat, erhöht hat, zum Christus, zum Herrn gemacht. Und es war Gott, der hier am Wirken und am Handeln war. Petrus zitierte aus dem Alten Testament, was sich alles erfüllt hatte, und erklärte in dem Bezug, was geschrieben wurde über Jesus und dass das alles eingetroffen war. Und wenn ich das zweite Kapitel lese, dann sehe ich, dass der Schwerpunkt liegt auf die Tatsache, dass der Leichnam von Jesus nicht im Grab der Verwesung überlassen wurde, sondern auferweckt, verherrlicht, in allem, wie es vorhergesagt wurde. Jesus, er ist auferstanden. Ihr Herr, ihr Heiland, er lebt. Und wir haben ihn gesehen, wir sind ihm begegnet. Im Grunde genommen könnte man diesen Abschnitt zusammenfassen mit vier Schwerpunkte. Die Prophezeiungen über den Messias im Alten Testament haben sich erfüllt. Die Zeugen der Auferstehung Jesu waren unter ihnen. Sie haben ihn erlebt, sie haben mit ihm gegessen, sie haben mit ihm geredet. Jesus hat ihn, Petrus, dreimal gefragt: Liebst du mich? So weide meine Schafe. Das waren Augenblicke, das waren Begegnungen, die sie nie wieder vergessen würde. Und ich denke, das, was sie jetzt hier erleben, die übernatürliche Ereignis von Pfingsten, hat sie nochmal ergriffen. Sie förmlich ins Herz gegangen, denn sie waren ergriffen von dem, was sie gesehen haben. Und viertens, die Himmelfahrt des Herrn. Nun waren die Zuhörer ergriffen von Pfingsten, von den Ereignissen, die sie gerade mit dem Heiligen Geist erlebt haben, und hörten Petrus zu. Und Petrus redete und redete und redete und erklärte ihnen, was alles passiert war. Und diese Gruppe, es waren die 120, die Jesus begegnet sind, die mit Jesus zusammen waren. Es waren dann auch noch viel mehr. Wir sehen gleich, dass es über 3000 waren, die zugehört haben und die zum Glauben kamen. Und wir müssen uns das mal bildlich vor Augen vorstellen. Sie erleben den des Kommens des Heiligen Geistes auf der Erde, ein Rauschen, ein Wirken Gottes. Sie hören Petrus predigen und erklären die Schrift, das, was im Alten Testament vorhergesagt wurde. Und sie sind ergriffen, erfüllt vom Heiligen Geist, ergriffen von der Botschaft. Und sie fragen, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Wir verstehen es, wir haben es mit eigenen Augen gesehen, wir wissen, es ist der Herr, es ist Christus, es ist der Auferstandene. Was sollen wir jetzt nun tun? Das ist die Frage der Zuhörer. Denn sie hatten verstanden, was Petrus ihnen gepredigt hatte. Und sie wollten jetzt antworten auf das, was sie gehört hatten. Diese Frage hat einen verzweifelten Unterton. Wenn die Juden ihren Messias Jesus gekreuzigt hatten, er nun wieder auferstanden sei, Gott hat ihn erhöht, die Himmelfahrt, ja, er ist in den Himmel gefahren, sei stattgefunden, der Heilige Geist ist herabgekommen. Und nun? Was sollen wir tun? Ich möchte euch die Frage stellen, wenn ihr die Predigt hört, wenn ihr am Gottesdienst teilnimmt, wenn ihr von einem Lied oder von einem Bibeltext ergriffen seid, stellt ihr euch auch diese Frage, was soll ich jetzt tun? Oder lasst ihr es einfach so und geht nach Hause, über zum nächsten Ding. Vielleicht vergisst man es ja wieder. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute, die den Heiligen Geist herabkommen sahen, die sahen, wie das Alte Testament sich erfüllt hatte, die gesehen haben, Jesus nach der Auferstehung, dass diese Ereignisse nicht so schnell vergessen haben. Und hier sehen wir im Text, Petrus hat ihnen lange gepredigt, sie waren ergriffen vom Wort Gottes. Und nun, was nun? Was müssen wir tun? Und wir sehen die Antwort, was Petrus im nächsten Abschnitt sagt, in den Versen 37 bis 41, die Botschaft hat sie direkt ins Herz getroffen. Es genügt nicht nur, es zu hören. Es genügt nicht nur, so zu leben, ja, meine Sünden sind mir vergeben, oder zu bedauern oder zu bekennen, sondern was sollen wir tun? Und die Antwort von Petrus war klar und eindeutig. Als erstes, tut Buße. Ändert etwas. Ja, euch selbst ändert. Und ich bin mir sicher, dass die Menge sich gefragt hat, was müssen wir tun? Wir müssen Buße tun, Gott um Vergebung bitten und dann auch wie Menschen leben, denen vergeben wurde. Wisst ihr, manchmal habe ich den Eindruck, es gibt Menschen, die Botschaft hören, die manchmal auch in die Kirche gehen und manchmal super fromm sind, aber im Alltag ungenießbar, sogar zuwider. Man fragt sich, haben sie nicht gehört? Oder haben sie nur gehört, aber nicht geantwortet? Oder nicht verstanden, dass ich das Alte, Sündhaftige weglasse und mich neu ausrichte, umdrehe hin zu Jesus und das Neue, mich mit dem Neuen befasse. Wenn du Christus nachfolgen willst, dann musst du etwas tun. Es reicht nicht nur zu hören. Es reicht nicht nur zu verstehen, sondern es heißt umkehren. Es heißt abkehren, sich Gott zuwenden. Sich von Sünden abzuwenden bedeutet, Buße zu tun und das Leben nicht mehr von der Selbstsucht, ja von der Rebellion gegen Gott sich bestimmen zu lassen, sondern es heißt 180 Grad Wende. Sich dem Wirken Gottes, dem Reden Gottes sich zu öffnen und sich von Gott verändern zu lassen. Das heißt, wir dürfen uns Gott zuwenden, völlig auf seine Vergebung, seine Gnade und Führung und Absichten vertrauen. Denn wir können uns selbst nicht retten. Und das haben die Menschen verstanden. Sie hatten verstanden, Christus ist der Herr. Er ist der versprochene Messias. Er ist gekreuzigt worden, ja, aber er ist auferstanden. Der Geist Gottes ist herabgekommen. Es hat sich erfüllt. Nur Gott allein kann uns retten. Es geht nicht um mich, sondern es geht um Gott. Und wir dürfen zu Gott Ja sagen. Und die, die diese Botschaft verstanden hatten, die, die es gehört haben, die es verstanden haben, taten Buße. Sie ließen sich taufen, die Taufe eine Identifizierung mit Christus, mit der Gemeinschaft der Gläubigen. Und sie ist eine, ja, Anfang, ein Weg, den man geht als Jünger in der Nachfolge. Und es waren etwa 3000 Menschen. 3000 ließen sich an dem Tag, so steht es hier, an dem Tag taufen. Sie haben verstanden. Sie haben die Botschaft verstanden. Sie haben sie angenommen und sie haben sich entschieden, Christus nachzufolgen, zu Jesus zu gehören und Teil der Gemeinschaft zu sein. Im dritten Punkt, das sehen wir in Vers 42, die Zusammenkünfte waren geprägt von vier Dingen. Erstens die Lehre der Apostel. Jetzt sind wir schon einen langen Weg gegangen. Sie haben gehört, sie haben gesehen, sie haben sich entschieden, sie haben Buße getan, sie haben sich taufen lassen und sie kamen zusammen. Und diese Zusammenkünfte der ersten Christen oder der ersten Gemeinde waren geprägt von vier Dingen. Die Lehre der Aposteln, die Unterweisung im Wort Gottes. Denn sie haben verstanden, wenn wir im Glauben wachsen wollen, dann müssen wir zusammenkommen und miteinander über das Wort Gottes reden und uns von Gott stärken lassen. Dann müssen wir hören vom Wort Gottes. Und das war die Unterweisung der Aposteln. Das war die Lehre im Wort. Ein zweiter Punkt war die Gemeinschaft, das Leben miteinander teilen. Auch das sehen wir ganz deutlich in Apostelgeschichte immer wieder, dass die ersten Christen das Leben miteinander geteilt haben. Sie waren nicht nur im Wort Gottes verankert oder in der Gemeinschaft mit dem Wort Gottes, sondern sie wollten auch das, was sie verstanden haben, auch miteinander teilen. Und ein dritter Aspekt, das Abendmahl feiern. Auch hier sehen wir der Wunsch der Gemeinschaft der Christen, der Wunsch, dass sie nicht nur zusammenkommen, Nicht nur miteinander teilen, sondern sich auch an das erinnern, was Jesus Christus für sie am Kreuz getan hat. Dass er gestorben ist für ihre Schuld, dass er auferstanden ist und dass er lebt und dass der Geist Gottes in ihnen lebt und sie verändert. Und sie wollten sich immer wieder daran erinnern. Und wenn wir diese Stellen in Apostelgeschichte, aber auch in 1. Korinther oder auch in den vier Evangelien anschauen, da sehen wir, das Abendmahl wurde in der Gemeinschaft geteilt, in der Gemeinschaft gefeiert. Warum? Weil sie sich gegenseitig ermutigt haben, gegenseitig erinnert haben an das, was stattfand. Das, was Jesus ihnen gelehrt hat. Wir sehen hier nicht, dass die Gläubigen es für sich alleine gefeiert haben. Es spricht zwar nichts gegen oder nichts direkt gegen, aber die Bibelstellen, die wir im Neuen Testament über das Abendmahl finden, ermutigen uns alle, ausschließlich alle, gemeinsam in der Gemeinschaft das Abendmahl feiern. Warum? Ich habe mich gefragt, was macht das für einen Unterschied, ob ich das Abendmahl zu Hause alleine immer feiere oder ob ich das Abendmahl mit euch feiere? Was ist der Unterschied? Nun, zu Hause kann ich einfach so feiern und tun, als ob alles okay ist. Aber wenn ich mich hier mit Yumi gestritten habe und dann das Abendmahl feiere und dann schaut Yumi rüber und sagt, ja, gestern war er noch gemein zu mir und heute feiert er das Abendmahl, schön friedlich. Ich nehme sie einfach nur als Beispiel. Dann bewegt es doch mich als Person, bevor ich das Abendmahl feiere, auf Yumi zuzugehen und zu sagen, sorry, tut mir leid, ich habe mich falsch benommen. Und dann erst zum Mahl des Herrn zu gehen. Und ich glaube, die Schrift möchte uns da was sagen. Sie möchte uns dazu ermutigen, dass wir das Abendmahl miteinander in der Gemeinschaft mit Gott feiern. Und dahin gehört es. Und der vierte Aspekt, Gebet zu Gott, füreinander die Sorgen und Anliegen teilen, dass wir Gott anbeten, dass wir miteinander Gott loben und preisen. Und das waren die vier Aspekte oder vier Gründe oder vier Schlüssel, Botschaften der ersten Christen. Sie wussten, warum sie zusammenkamen. Sie wussten, was dort geschehen sollte. Und ich wünsche es mir. Ich wünsche es mir, dass wir diese vier Dinge regelmäßig hier in der Gemeinde praktizieren. Und die Menschen, die sich zu Christus bekehrt haben, wussten, wir gehören zur Gemeinschaft, zu den Geschwistern, zur Gemeinschaft Gottes. Wenn du dich zuerst bekehrt hast, dann such bitte eine Kirche, eine Gemeinschaft, wo diese vier Dinge praktiziert werden. Erstens, wo das Wort Gottes gelehrt wird. Zweitens, wo das Leben miteinander geteilt wird in der Gemeinschaft. Drittens, wo das Abendmahl gefeiert wird, wo an das gedacht wird, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Dass er für uns gestorben ist und dass er auferstanden ist. Und viertens, Gebet. Die Gemeinschaft, die Gebetszeiten. Und die Christen kamen zusammen. Viertens. Die Christen kommen zusammen und davon lesen wir in den Versen 43 bis 46. Die Gläubigen waren zusammen in Ehrfurcht und Zeichen und Wunder geschahen. Zeichen und Wunder geschahen unter ihnen. Regelmäßig waren sie beisammen. Sie teilten alles, haben sich einmütig im Tempel getroffen, teilten das Abendmahl. Frage mich, was bedeutet das? Sie haben sich einmütig im Tempel getroffen. Der Heiko hat neulich gepredigt, sie waren einmütig im Gebet zusammen. Und das Gebet kommt über 30 Mal in Apostelgeschichte vor, wo die Gläubigen miteinander beteten. Sie waren zusammen einmütig. Sie waren sich eins. Sie hatten gemeinsam einen Auftrag, gemeinsames Anliegen. Ihnen lag es am Herzen, dass noch viele es hören, die frohe Botschaft. Sie haben gemeinsam Gott angebetet. Sie teilten das Abendmahl. Sie feierten gemeinsam die Mahlzeiten. Es ging fröhlich bei ihnen zu. Sie haben nicht Trübsal geblasen. Dazu neigen wir manchmal als Christen, dass wir sehr ernst sind. Natürlich gehört das auch dazu, ernst zu sein und das Leben ernst zu nehmen. Aber wenn sie zusammenkamen, ging es bei ihnen fröhlich zu, weil sie froh waren, einander zu sehen, weil sie froh waren über die Zeichen und Wunder, die Gott in ihrer Mitte getan hat. Wenn wir zusammenkommen, erinnern wir uns an die Wunder und Zeichen, die Gott unter uns tut. Wir haben oft für Menschen hier gebetet und Menschen sind geheilt worden. Sie sind gesund geworden. Dinge sind eingetroffen. Erinnern wir uns an die Dinge, die Gott letztes Jahr, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren getan hat? Heben wir sie hervor und geben wir Gott die Ehre? Ich glaube, wir vergessen es zu schnell. Mir geht es nichts anders. Zu schnell vergesse ich das, was Gott in meinem Leben getan hat und konzentriere mich auf die Dinge, die problematisch sind und blase Trübsal. Hier heißt es, sie waren fröhlich beisammen. Es geschahen Zeichen und Wunder. Weil sie die anderen Christen als Geschwister in der Familie Gottes erkannten, teilten die Christen Jerusalem alles miteinander, was sie besaßen und damit alle Anteil an Gottes Gaben haben oder hielten. Ich denke, wir geraten schnell in der Versuchung, alles für uns zu behalten. Besonders wenn wir wohlhabend sind und uns voneinander fern, dass wir uns dann voneinander fernhalten. Mit dem Gedanken, es könnte ja sein, dass der andere was von mir abhaben oder von mir etwas abhaben will. Dann ziehe ich mich lieber zurück und genieße das alles 100% für mich. Wir konzentrieren uns nur oft auf unser eigenes Interesse, um unser eigenes kleines Stück Welt zu genießen. Aber hier heißt es, sie teilten alles miteinander in der Familie Gottes. In der Urgemeinde trafen sie sich regelmäßig. Eine gesunde christliche Gemeinschaft zieht Menschen zu Christus hin. Der Eifer, mit der die Jerusalemer Gemeinde ihren Glauben und die geschwisterliche Liebe praktizierte, war ansteckend. Eine gesunde, liebende Gemeinde wird auch auch in der Mitgliederzahl wachsen. Warum? Weil sie die Zeichen und Wunder sehen. Weil sie sehen, wie der Glaube praktisch gelebt wird. Nicht nur gehört, nicht nur verstanden von Theorie, sondern auch gelebt im Alltag. Und das lässt sich mir nur noch eine Frage stellen. Und diese Frage möchte ich euch stellen: Was trägst du dazu bei? Was trage ich dazu bei, dass diese Gemeinde zu einem Ort wird, der andere Menschen zu Christus hinzieht? Für die Urgemeinde war es selbstverständlich. Menschen ließen sich einladen. weil sie die Wunder und Zeichen Gottes sahen. Weil sie sahen, das Wort Gottes wird gelebt. Nicht nur geredet, sondern im Alltag praktiziert. Und das erzeugt eine Glaubwürdigkeit bei den Menschen. Wenn sie nicht nur sehen, die reden fromm und liebevoll, aber gehen anders miteinander um, das zieht Menschen nicht an. Anzieht es nur dann, wenn sie sehen, der Glaube wird authentisch gelebt. Der Glaube wirkt Zeichen und Wunder. Der Geist Gottes ist in ihrer Mitte. Und das wünsche ich mir für uns als Gemeinde. Dass wir eine Gemeinde sind, wo die Lehre der Aposteln, die Lehre vom Wort Gottes im Mittelpunkt steht. Dass wir eine Gemeinschaft sind, eine Kirche sind, wo Gemeinschaft gelebt wird. Ich wünsche mir, dass wir hier gemeinsam das Abendmahl feiern. Ich wünsche mir, dass wir hier gemeinsam auf die Knie gehen und beten und Gott anbeten. Nicht nur einer, nicht nur fünf, sondern einmütig in größeren Zahlen. Und ich wünsche mir, dass hier in diesem Ort Zeichen und Wunder geschehen, dass es fröhlich zugeht, dass der Glaube gelebt wird und dass der Glaube authentisch ist und dass der Glaube glaubwürdig ist. Möge Gott uns da segnen. Amen. Ja, danke, Herr, dass du durch deinen Geist in uns lebst. Danke, Herr Jesus, dass du in uns lebst. Danke, Herr Jesus, dass wir dich erleben und erfahren dürfen. Danke, Herr Jesus, dass du heute ein lebendiger, erfahrbarer Gott bist. Danke, Herr, dass du heute Zeichen und Wunder tust. Danke, Herr, dass du beim Herbert warst, dass die OP gut verlaufen ist und dass er heute wieder nach Hause darf. Und Herr, wir legen es in deine Hand. Und Herr, lass uns gemeinsam miteinander fröhlich sein, aber auch Leid teilen. Und Herr, lass uns von dem, was wir haben, etwas abgeben, dass die, die es nicht haben, deine Liebe, deine Gnade, deine Großzügigkeit auch erfahren mögen. Dass sie erfahren mögen, dass du ein Gott bist, der reichlich schenkt. Und Herr, wir bitten einfach, dass diese Predigten durch die Apostelgeschichte uns verändern mögen. Dass wir erleben mögen, dass du real bist, heute unter uns. Danke, Heiliger Geist, dass du wirkst. Amen.